Herzlich willkommen aus Tel Aviv am 7. Oktober, am Jahrestag des schlimmsten Terrorangriffs in der Geschichte Israels. Später hat Ingo Zamperoni für Sie weitere Themen des Tages, aber noch sind wir hier mittendrin in Tel Aviv. Und bei mir ist Christian Limpert, der Studioleiter hier. Schön, dass du da bist, Christian.
Schön, Hallo. Dass ihr da seid. Hallo.
Wir sind heute gemeinsam auch in den Süden des Landes gereist, ganz in die Nähe des Gazastreifens, um eine Gedenkveranstaltung zu besuchen, jetzt am 7. Oktober, die sehr beeindruckend war, dazu gleich mehr. Aber beeindruckend war, fand ich zumindest heute, auch die Geräuschkulisse dort.
Die war nicht ungewöhnlich. Das war Artilleriefeuer, das wir gehört haben, des israelischen Militärs. Wir haben Hubschrauberangriffe gesehen auf den Gazastreifen. Das kennen wir seit dem 7. Oktober. Heute war es etwas massiver, denn die Israelis haben befürchtet, dass heute aufgrund des Jahrestages mehr Angriffe aus dem Gazastreifen von der Hamas kommen. Es kamen dann auch welche, weniger als erwartet. Wir hatten ja am Mittag dann auch Alarm hier in Tel Aviv. Mhm. Die Raketen der Hamas konnten abgefangen werden und auch ein Angriff aus dem Jemen wurde vom Iron Dome, von der Luftabwehr hier abgefangen.
Mhm. Nochmal zur Hamas, Christian. Wie kann das sein, dass nach einem Jahr Krieg die Terroristen der Hamas angreifen können?
Ganz einfach, weil ein wichtiges Kriegsziel nicht erreicht ist, nämlich die Hamas zu zerstören. Das ist genau das, was Experten, auch Stimmen aus dem Militär seit Monaten sagen, dass man die Hamas nicht in Gänze zerschlagen wird. Trotz eines massiven Militäreinsatzes, trotz des Krieges, ist es ja auch bislang nicht gelungen, zum Beispiel die noch etwa 100 Geiseln zu befreien, zu finden. Man weiß nicht, wo sich Hamas-Chef Sinwar im Gazastreifen aufhält. Und es gibt auch derzeit keine Perspektive, dass sich das schnell ändert. Wir haben heute neue Evakuierungsaufrufe für den Norden des Gazastreifens. Also es ist zu erwarten, dass es dort weiterhin heftige Militäreinsätze geben wird.
Vielen Dank, Christian, für den Moment. Wir sprechen hier nachher weiter. Aber unser Ziel war heute eigentlich ja das Gedenken an die 350 Todesopfer und an die Verschleppten des Nova Musikfestivals in Re'im. Ein Gedenken vieler Angehöriger und Freunde bewusst genau in den Stunden, in denen vor einem Jahr die Terroristen der Hamas die Feiernden und Tanzenden überfielen. Das Festivalgelände, 5 Uhr heute Morgen. Ich ahne, dies wird ein dunkler Tag. Lisa Marlowe ist aus London gekommen, um ihren Sohn zu betrauern. Vor einem Jahr arbeitete er als Security auf dem Festival. Um 6.30 Uhr, als die ersten Raketen kamen, also 4.30 Uhr in England, da hat er uns zum letzten Mal angerufen. Ab da kein Lebenszeichen mehr. Mein Mann kam hierher, um zu suchen. Wann habt ihr es erfahren? 4 Tage später fanden sie ihn. Erschossen, irgendwo hier. 6.20 Uhr. Hunderte Angehörige sind inzwischen da. Und der israelische Staatspräsident. Eine große Zeremonie gibt es nicht. Der Höhepunkt, diese Musik. Es ist der Song, zu dem genau vor einem Jahr tausende junge Menschen tanzten. 6.29 Uhr.
Auf einmal ist alles beendet und das Grauen beginnt. Es ist wirklich schwer zu greifen. Und ich glaube, genau darum geht es hier. Und deswegen sind alle Familien hier, um es irgendwie verstehen zu können.
Verstehen. Mehr als 350 ermordet, 40 entführt in den Gazastreifen. Zum Jahrestag hat Israel die Luftangriffe dort verstärkt. Wir hören den Beschuss hier. Doch für die Menschen hier zählt das eigene Leid. Hilo wurde von der Hamas im Wald erschossen. Ihr Vater kommt 2-mal pro Monat an diesen Ort.
Sie hat es geliebt zu feiern. Sie liebte Tanzen und die Musik. Zu wissen, dass ich hier an dem Ort bin, an dem sie zum letzten Mal glücklich war, das ist wichtig für mich.
8.42 Uhr, eintätowiert. Um diese Uhrzeit kam die letzte WhatsApp ihrer Tochter Karin, erzählt mir Inbal. 11 Tage lang hofft sie auf ein Lebenszeichen. Auch Karin ermordet am 7. Oktober. Terroristen werfen Sprengsätze in den Rettungswagen, in dem sie sich mit anderen versteckt hat. Ich sagte, ich werde Karin nicht beerdigen, solange ich sie nicht identifiziere. An ihren vielen kleinen Tattoos zum Beispiel. Ich sagte, wenn nicht am Arm, dann am Bein oder Rücken. Der Mann, der es uns dann mitteilte, sagte, dass 3 Zähne von ihr übrig geblieben sind, mehr nicht. Was mir die meisten hier sagen, Zeit spielt keine Rolle mehr. Seit einem Jahr ist jeder Tag für sie der 7. Oktober. Tja, wie umgehen mit diesem Schock, mit dem Trauma, mit der immer neuen Gewalt? Die Psychologin Meraf Roth hat Überlebende des 7. Oktober und freigelassene Geiseln gleich von Anfang an betreut. Roth ist Tochter des Holocaust-Überlebenden Tommy Lapid und Schwester des Oppositionsführers Yair Lapid. Ich konnte früher am Abend hier mit ihr sprechen. Meraf Roth, we are really happy to have you here. Welcome.
Hi.
Well, today it's Der 7. Oktober ist heute genau ein Jahr her. Jeder Israeli ist auf die eine oder andere Weise davon betroffen. Wie groß ist das Trauma?
Das Trauma ist unermesslich. Es ist ein sogenanntes kompliziertes Trauma, denn heute ist ja ein Gedenktag. Ich war heute Morgen im Kibbutz Be'eri, das 102 Mitglieder verloren hat und von denen einige noch immer in Gefangenschaft sind. Während unserer Gedenkfeier hörten wir Bombeneinschläge, denn Gaza ist ganz in der Nähe. Es ist also ein Trauma, dessen Ursache am Gedenktag immer noch da ist. Die Menschen können nicht in ihre Häuser zurückkehren. Wir haben dort verbrannte, pinke Fahrräder gesehen. Es ist alles sehr schwer zu begreifen und zu verdauen. Es geht immer weiter, der Krieg mit all seinen Folgen. Es ist sehr schwer.
So it's difficult. Just as you say, Meraf, zurzeit ist kein Ende des Krieges in Sicht. Was bedeutet das für die traumatisierten Menschen?
Wir können nicht sagen, dass wir es hinter uns haben. Zu Beginn des Kriegs, nach dem 7. Oktober, bin ich auch nach Be'eri gefahren. Die Therapeuten sollten den Menschen sagen, dass sie nun in Sicherheit wären. Aber tatsächlich sind wir bis heute nicht in Sicherheit. Das ist für das Hirn und die Psyche sehr schwer zu ertragen, Tag für Tag, über ein ganzes Jahr. Insbesondere, da die Geiseln noch immer nicht frei sind. Das ist eine große Last.
Especially with the kidnapped still in captivity. So it's a lot to carry. But how can victims? Wie können die Betroffenen überhaupt mit dem Trauma umgehen? How can that work?
Well, we do have. Die Menschen zeigen eine großartige Resilienz. Das ist sehr berührend. Es gibt eine Art Ringen zwischen dem Überlebensinstinkt und dem Wunsch zu sterben. Einerseits wollen sie einfach nur weg und sie können nicht mehr und sie brechen zusammen. Nira Shalabi, die ihren Mann verloren hat, deren Töchter aber noch leben, sagte heute: Ich breche jeden Tag zusammen, aber dann atme ich tief durch. Fasse mir mein gebrochenes Herz und mache weiter. Die Menschen brechen zusammen und fassen sich wieder, denn sie sind stark. Und sie sorgen sich um andere, was auch eine große Hilfe ist. Es hilft den Menschen, sich um andere zu sorgen, auch wenn diese in Gefangenschaft sind. Der Bruder von Tal Shoham, der noch immer in Gefangenschaft ist und dessen Frau, Kinder und Schwiegermutter befreit wurden, sagte: Ich weiß, dass Tal zurückkommen kann. Deshalb muss ich stark bleiben. Die Sorge um andere lässt uns weitermachen. Das ist sehr beeindruckend.
Meraf, kann man den 7. Oktober mit anderen traumatischen Ereignissen der Geschichte vergleichen?
Es war in Israel immer ein Tabu, den Holocaust mit irgendetwas anderem zu vergleichen. Seit dem 7. Oktober aber denken wir jeden Tag an den Holocaust. Dieses Land ist der Ort, an dem so etwas nie wieder geschehen sollte. Ich gehöre zur zweiten Generation. Ich bin die Nie-Wieder-Tochter meines Vaters, der im Ghetto in Budapest war. Und jetzt ist es wieder passiert, so ein furchtbares Massaker. Noch einmal zur Resilienz. Auf eine Art ist das auch hilfreich, denn wir wissen und ich weiß, dass mein Vater überlebt hat. Ich habe zwei Kindern sagen müssen, dass ihre Eltern in Be'eri ermordet wurden. Ich bin Psychologin und plötzlich wurde mir etwas klar und ich sagte, Wisst ihr, die Eltern meines Vaters und auch die Eltern meines Mannes wurden im Holocaust ermordet. Und trotzdem waren sie glückliche Väter, wir waren glückliche Familien. Dieses generationenübergreifende Trauma hilft uns auch auf eine Art. Denn wir wissen, dass wir überleben und wieder auf die Beine kommen werden. Die Welt muss aber verstehen, dass wir dafür viel Hilfe brauchen werden.
The world to understand that we need a lot of help for that to happen.
But how do we get out of this spiral? How
does Wie kann man aus dieser Spirale von Trauma, Rache und Gewalt herauskommen?
Trauma, revenge, violence.
Yes, this is very scary.
Das ist sehr beängstigend, besonders für unser Denken. Rache ist sehr gefährlich. Wir sind so schockiert von den Morden der Hamas, aber wir müssen das verarbeiten und dürfen nicht so werden wie sie. Das wäre sehr traurig. Und deshalb müssen wir auch jedes tote palästinensische Kind beweinen, nicht nur die toten israelischen Kinder. Es gibt Länder um uns herum, die in Frieden mit uns leben wollen. Und an die müssen wir uns wenden. Sonst wäre es schrecklich.
Wie
ist das für die Palästinenser? In Gaza gibt es ja kaum psychologische Betreuung.
Das stimmt. Mit einer Kollegin von meinem psychoanalytischen Institut bin ich früher nach Gaza gefahren und wir haben dort Therapeuten ausgebildet. Wir haben uns so sehr gewünscht, eine gute Nachbarschaft zu haben. Und nun ist die Situation so furchtbar. Sie brauchen alle Hilfe, die möglich ist. Ich hoffe, dass das in Zukunft möglich sein wird. Die Menschen in Be'eri haben den Menschen dort geholfen. Sie haben sie mit dem Auto ins Krankenhaus gefahren und waren miteinander befreundet. Das ist schrecklich und sehr schwer zu begreifen, aber wir müssen es überwinden. Die Fanatiker machen schreckliche Dinge. Aber ich glaube, die meisten Menschen auf der Welt, in Israel und sicherlich auch in Palästina, wollen in Ruhe und Frieden in ihren Häusern leben. Und das muss immer unser Ziel sein.
Merav Roth, thank you very, very much.
Thank you.
Das Unvorstellbare, das vor einem Jahr hier in Israel passiert ist, wohl so etwas wie ein Schlüssel für alles, was seitdem folgte. Ministerpräsident Netanyahu erklärte heute anlässlich des Jahrestages, Israel verändere die Sicherheitslage in der Region, um sicherzustellen, dass sich ein Anschlag wie der vom 7. Oktober nicht wiederholt, womit er den Kampf gegen den Terror an gleich mehreren Fronten meint. Gleichzeitig betonte er, es sei eine Notwendigkeit, die verbliebenen Geiseln zu retten. Nicht wenige behaupten, die Lage im Nahen Osten sei seit Jahrzehnten nicht so gefährlich gewesen wie jetzt. Um zu verstehen, wie die Region an diesem Punkt gelangen konnte, schauen wir auf ein Jahr Krieg. Jan-Christoph Kitzler.
Benjamin Netanyahu in seinem Element. Jetzt, da Israel an mehreren Fronten im Krieg ist, präsentiert sich der Regierungschef als der, der für Israels Sicherheit sorgt. Seine Zustimmungswerte sind gestiegen. Der Krieg hört erst auf, wenn wir alle Ziele erreicht haben, nicht einen Moment früher. Wenn wir die militärischen und die Regierungsfähigkeiten der Hamas eliminiert haben, wir alle Geiseln zurück nach Hause gebracht haben, sicherstellen, dass Gaza nie wieder eine Bedrohung für Israel ist und wenn die Bewohner im Süden und Norden sicher in ihren Häusern sind. Das ist der totale Sieg. Ein Jahr ist Israel nun schon im Krieg, der mit dem Überfall aus dem Gazastreifen begann. Keines der Kriegsziele ist erreicht. Zwar ist der Gazastreifen flächendeckend zerstört, unter anderem auch Tunnel der Hamas. Zwei Drittel aller Wohnhäuser in Gaza sind nicht mehr bewohnbar. Unter den Trümmern sollen noch Tausende Tote sein, zusätzlich zu den 42.000 Toten, die das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium im Gazastreifen angibt. Israel sagt, unter den Opfern in Gaza seien 17.000 Terroristen. Doch der Krieg in Gaza ist noch nicht zu Ende. Die Hamas ist zwar geschwächt, aber noch da. Viele in Israel sind der Meinung, Benjamin Netanyahu habe kein Interesse an einem Ende des Krieges. Ich denke, dass Netanyahu von Beginn an sein politisches Überleben gedacht hat und dass er viele Entscheidungen getroffen hat, um sein politisches Überleben zu sichern, komme, was wolle. Und jede Woche erinnern tausende Israelis auf den Straßen an die immer noch verschleppten 101 Geiseln. Viele sollen inzwischen tot sein. Nur 8 Geiseln wurden militärisch befreit, 109 kamen auf dem Verhandlungsweg frei, 37 wurden tot geborgen. Ganz klar, sie sind nicht die oberste Priorität der Regierung. Wenn du die Hamas loswerden und sie zerstören willst, dann bedeutet das, dass der Kampf gegen die Hamas das Wichtigste ist und nicht irgendein Deal. Und im Norden sind immer noch rund 68.000 Israelis an der Grenze zum Libanon evakuiert. In ihren Häusern ist es, wegen der vielen Raketen und Drohnen der Hisbollah, zu gefährlich. So geht der Krieg weiter, im Gazastreifen und mit der Hisbollah im Libanon. Immer wieder kommen Angriffe der Houthi-Rebellen aus dem Jemen und zuletzt auch direkt aus dem Iran. Benjamin Netanyahu lässt Israels Armee immer härter zurückschlagen, mit vielen Luftangriffen und mit Artillerie und immer wieder auch mit tödlichen Schlägen auf Anführer von Hamas und Hisbollah.
If you strike us, we will
Wenn ihr uns angreift, werden wir euch angreifen. Es gibt keinen Ort, auch nicht im Iran, den der lange Arm Israels nicht erreicht. Und das gilt für den gesamten Nahen Osten. Der Nahe Osten, er steht in Flammen, nach einem Jahr Krieg. Israels Truppen rücken jetzt im Libanon vor, wo inzwischen Hunderttausende auf der Flucht sind. Auch ein direkter Krieg zwischen dem Iran und Israel ist nicht mehr ausgeschlossen. Das wäre die ultimative Eskalation.
Liebe Zuschauer, wir sind zurück in Tel Aviv. Falls Sie es vor diesem Beitrag hier bei uns haben donnern hören, das waren Raketen nördlich von Tel Aviv. Wir haben sie hier am Himmel gesehen. Sie wurden vom Iron Dome abgefangen. Wir haben hier noch keinen Luftalarm. Tja. Der Nahe Osten in Flammen und die richtige Idee, wie man löschen kann, die sucht man bislang vergebens. Auch heute brennt es unverändert weiter. Die Hisbollah-Miliz feuerte Raketen auf israelische Stellungen im Südlibanon und beschoss einen Militärstützpunkt nahe der nordisraelischen Stadt Haifa. Dabei gab es Verletzte durch Granatsplitter. Tja, und Israel griff erneut im Süden des Libanon an und kündigte zudem dort bedeutende Luftschläge auf Hisbollah-Ziele an. Außerdem seien die israelischen Truppen in dem Gebiet um eine weitere Division verstärkt worden. Sophie von der Tann und Simon Riesche.
Wir sind im Norden von Israel, sehen Panzer für die Bodenoffensive im Libanon. Verbrannte Wälder durch Hisbollah-Angriffe, die seit einem Jahr anhalten. Betonwände sollen vor Beschuss schützen. Unser Ziel? Kibbutz Iftach. Wenn die Hisbollah hier angreift, bleibt kaum Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Diego David ist einer der ganz wenigen, die trotzdem nach wie vor hier sind. Noch weiß er nicht, dass sich die Lage bald weiter verschärft. Da kann man den Libanon sehen, sagt Diego. Er steht auf seiner Terrasse. Dieses Foto hat er gemacht, als die israelische Bodenoffensive begann. Endlich geht es los, schrieb er seinen Freunden. Einen anderen Weg als militärisches Vorgehen sieht er nicht. Was wir brauchen, ist Ruhe. Frieden ist nicht möglich mit Menschen, die uns nur töten wollen. Heute Morgen Löscharbeiten nach erneuten Hisbollah-Angriffen im Norden Israels. Vor einer Woche hat die israelische Bodeninvasion in den Libanon begonnen. Soldaten dringen in Tunnel ein. Das israelische Militär spricht von limitierten Einsätzen im Grenzgebiet, um Hisbollah-Stellungen und Waffen zu zerstören. Währenddessen weiterhin massive Bombardierungen, auch im Süden von Beirut. Laut libanesischen Behörden sind 1,2 Millionen Menschen im Libanon auf der Flucht. Viele harren auf den Straßen der Hauptstadt aus. So wie diese Familie. Ihr Baby ist erst 3 Wochen alt. Vergeblich haben sie versucht, in Schulen Unterkunft zu finden, wissen nicht, wie es weitergehen soll. Es ist schlimm, was passiert. Wir sind hier mit unserem Baby und unserem Kind. Hoffentlich werden wir das überstehen, zusätzlich zur miserablen wirtschaftlichen Situation im Libanon. Viele sind schon seit Monaten wegen des israelischen Beschusses auf der Flucht aus dem Süden des Landes. Wir hoffen, dass wir in unsere Dörfer zurück können und der Krieg endet. Doch internationale Bemühungen für eine Waffenruhe scheinen ins Leere zu laufen. Zurück im Kibbutz Iftach im Norden Israels. Kibbutz-Sprecherin Daniela Porat führt uns durch den ausgestorbenen Ort. Ihre größte Angst, dass Hezbollah-Milizen über die Grenze kommen, so wie die Hamas am 7. Oktober. Wird ein weiterer Krieg das verhindern? Es ist ein Teufelskreis. Ich lebe hier mein ganzes Leben lang und immer wieder gab es Krieg. Wenn die Leute jetzt denken, endlich Krieg, wir werden die Hezbollah zurückdrängen und es ist vorbei, da bin ich mir nicht sicher. Aber es wird uns vielleicht 15 oder 16 Jahre Ruhe erkaufen. Kurz nachdem wir den Kibbutz verlassen, gibt die Armee bekannt, auch dieser Ort wird militärisches Sperrgebiet. Die wenigen Bewohner, die noch hier sind, müssen nun auch gehen.
Und Christian Limpert ist wieder hier bei mir. Das freut mich sehr. Lieber Christian, viele behaupten, Libanon könnte ein neues Gaza werden. Wie schätzt du das ein?
Der große Unterschied ist momentan das ausgerufene Kriegsziel im Gazastreifen. Ich habe es vorhin gesagt, ist das Kriegsziel die Zerstörung der Hamas. Beim Libanon geht es darum, dass Israel die Bewohner, die aus dem Norden Israels fliehen mussten, 60 bis 70.000, vor Angriffen der Hezbollah zurückbringen möchte. Das ist noch der große Unterschied. Es sind Bodentruppen, israelische Bodentruppen im Libanon. Israel sagt, es sind begrenzte, lokal begrenzte Angriffe. Man muss beobachten, ob es dabei bleibt. Es gibt inzwischen Evakuierungsaufrufe im Libanon, weit auch hinauf in den Norden, wie wir das aus dem Gazastreifen kennen, Fluchtbewegungen, wie wir das aus dem Gazastreifen kennen. Die große Frage wird sein, ob sich die Bodentruppen ausweiten und ob es langfristig eine Perspektive, eine Strategie gibt, die erkennen wir gerade nicht. Das ist ähnlich wie im Gazastreifen. Wann zieht man sich zurück und wie soll es dann nach einem militärischen Einsatz dort politisch weitergehen?
Mit Blick auf den Iran hat Premier Netanyahu gesagt, es sei eine Pflicht Israels, einen Vergeltungsschlag auszuüben. Und jederzeit wird der erwartet.
Israel sagt, man bereite den vor und wir sind hier in dieser Spirale von Vergeltung um Vergeltung und die Frage ist, wohin das führt. Das heißt, das Risiko einer Vergeltungseskalation bis hin zu einem möglichen Krieg, der wohl erstmal ein Luftkrieg wäre, besteht. Beide Seiten, davon gehen Experten aus, möchten diesen direkten Krieg nicht. Israel bräuchte dazu die Amerikaner zur Verteidigung. Aber das Problem ist eben, das gefährliche Problem ist diese Vergeltungsspirale.
Christian, du arbeitest hier mit Kolleginnen und Kollegen in diesem Studio Tel Aviv und seit einem Jahr berichtet ihr fast täglich immer Breaking News über diesen Krieg. Wie würdest du das einschätzen? Wie hat der Krieg dieses Land hier, Israel, verändert?
Es hat alles verändert. Das war zunächst mal dieses große Trauma, das Gefühl bis heute, dem Militär, den Geheimdiensten nicht vertrauen zu können. Danach folgend die Proteste gegen die Regierung, verantwortlich machen Netanjahus. Jetzt merken wir, rückt das Land wieder etwas zusammen. Der Einsatz im Norden, der Angriff auf die Hezbollah-Stellungen im Libanon, den befürworten viele. Aber natürlich sehen auch viele hier, dass die Geiselfrage, es sind noch etwa 100 Geiseln im Gazastreifen, in den Hintergrund gerät. Und viele kritisieren auch, dass eben eine Strategie fehlt, wie man aus diesen inzwischen mehreren Fronten, aus diesen Konflikten, aus diesen Kriegen wieder herauskommen möchte.
Dass dieser Job darüber zu berichten eine herausfordernde Arbeit ist, das dürfen wir auch von den Tagesthemen hier an diesen Abenden, die wir hier waren, feststellen. Wir danken für eure Gastfreundschaft. Und für eine schöne Zusammenarbeit. Vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Auch an das ganze Team. Und damit sagen die Tagesthemen aus Tel Aviv, auf Wiedersehen. Aber nur aus Tel Aviv. Denn jetzt übernimmt natürlich Ingo in Hamburg mit den Tagesthemen aus dem Studio, lieber Ingo. Viele Grüße aus Tel Aviv. Von uns allen.
Vielen Dank, Jesse. Vielen Dank, Christian. Liebe Grüße zurück. Und vielen Dank für eure Berichte aus Tel Aviv. Nicht nur an diesem heutigen Tag. Ja, und nicht nur in Israel, weltweit wurde heute an das Hamas-Massaker vor einem Jahr erinnert, der Opfer gedacht, auch hier bei uns in Deutschland. In Berlin am Brandenburger Tor wurden die Namen von 1170 Ermordeten und 255 Entführten vorgelesen, genau um 5.29 Uhr deutscher Zeit heute Morgen, dem Beginn des Angriffs am 7. Oktober 2023. Bundespräsident Steinmeier sagt in der Berliner Gedächtniskirche, dieser Krieg habe schon jetzt zu viel Leid gebracht, für Israelis und für Palästinenser und für die Menschen im Libanon. Es würden die Fragen lauter, wo die Grenzen jeden Rechts auf Selbstverteidigung liegen, erklärte der Bundespräsident. Und darüber wird auch auf dem Arabischen Filmfestival in Stuttgart diskutiert. Paul Jens berichtet.
Hier treffen alle zusammen und diskutieren. Deutsche, Israelis und Menschen mit arabischen Wurzeln. Selten war das Arabische Filmfestival in seiner 20-jährigen Geschichte als Ort des Austauschs so wichtig. Antimuslimische Ressentiments haben seit der Eskalation des Nahostkonflikts zugenommen, wie viele hier erzählen. So erlebt es auch Ibtihaj Said. Sie ist vor über 7 Jahren aus dem Gazastreifen nach Deutschland gekommen.
Wenn die Leute ja schnell wissen, ja, wir sind arabische Leute oder Palästinenser, dann sie machen direkt dann Abstand. Oder sie wollen nicht mehr hören. Also ist dann ja. Also ich habe selbst erlebt in meiner Arbeit auch sowas.
Aber ebenso nehme der Antisemitismus immer weiter zu, sagen auch die arabischstämmigen Menschen hier.
Wir dürfen keine Gesellschaft werden, in der Judenhass wieder zur Tagesroutine kommt. Das dürfen wir nicht werden. Gleichzeitig darf es an Flüchtlingsunterkünften genauso keine Brandanschläge geben. Ich finde, das, was passiert ist seit dem 7. Oktober, ist, dass der antimuslimische und antijüdische Hass gestiegen ist. Und das finde ich grauenvoll.
Sami Nassif ist Israeli und mit dem jüdischen Glauben aufgewachsen. Er lebt seit 35 Jahren in Deutschland. Mittlerweile fühlt auch er sich nicht mehr wohl. Er wünscht sich, dass sich die deutsche Politik stärker für Friedensverhandlungen im Nahen Osten einsetzt.
Und da vermisse ich in Deutschland den politischen Mut, ein Machtwort zu sprechen oder zu zeigen, Leute, in Bezug auf mein Land, auf Israel, so kann es nicht weitergehen, das führt nirgends hin. Aber nur Dialog und ein Gespräch kann weiterführen.
Der Nahostkonflikt und die Folgen für die Menschen in der Region, auch auf den Leinwänden, das Thema des Filmfestivals. From Ground Zero heißt ein Projekt, das 22 Kurzfilme aus dem Gazastreifen vereint und vom palästinensischen Volk bei den kommenden Oscars eingereicht wird. Die Filme zeigen die schwierigen Produktionsbedingungen während des Krieges, das Leid der Menschen in Gaza und auch, dass Hass und Gewalt niemanden weiterbringen.
Das Zusammenleben von Palästinensern und Israelis, diese Botschaft, dass man Dialog möglich ist. Wir sind in den letzten Monaten leider zurückgegangen. Viele, viele Rückschläge, kann man schon sagen, aber die Hoffnung habe ich.
Eine Hoffnung, die hier viele teilen. Miteinander statt gegeneinander ist die Botschaft, die vom Arabischen Filmfestival ausgehen soll.
Ein Jahr nach dem Hamas-Überfall auf Israel und die Folgen. Dazu die Meinung nun von Ute Brucker vom Südwestrundfunk.
Eine Meinung zu diesem Jahrestag, das klingt seltsam. Denn als Mensch kann ich nur mit den Opfern sein, und zwar auf beiden Seiten. Mit den Angehörigen der getöteten Israelis, mit den verschleppten Geiseln, die seit einem Jahr vermutlich irgendwo unter der Erde leiden müssen. Und mit den Menschen in Gaza, die alles verloren haben, oft Dutzende Familienmitglieder. Als Journalistin, die den Nahostkonflikt seit mehr als 20 Jahren beobachtet, leide ich aber auch, weil keine Lösung in Sicht ist. Die Hamas hat nicht nur Israel brutal angegriffen, sondern letztlich auch das palästinensische Volk von seinem berechtigten Anspruch auf eine eigene Staatlichkeit weiter entfernt denn je. Und die Hisbollah hat sich gnadenlos verschätzt. Aber könnte man nicht auch von Israel, das sich rühmt, die einzige Demokratie im Nahen Osten zu sein, mehr Weitsicht erwarten? Menschenrechtler bezeichnen die massiven Luftschläge in Gaza als kollektive Bestrafung der palästinensischen Bevölkerung, nicht vereinbar mit dem humanitären Völkerrecht. Und welche Saat wird jetzt auch durch die Angriffe im Libanon gesät? Aussichtslosigkeit und der Eindruck, keiner komme ihnen zu Hilfe, haben in der arabischen Welt schon immer zu noch stärkerer Radikalisierung geführt. Wer militärisch unterlegen ist, greift zu anderen Methoden, Guerillakrieg, Selbstmordanschläge. Diese Wut kann uns ganz konkret auch im Westen treffen. Auch wir haben versagt. Viele Rufe nach einem Waffenstillstandsabkommen, aber wenig wirksamer Druck, auch nicht von den USA. Wenn niemand die Eskalationsspirale anhält, ist auch weiter kein Licht am Ende des Tunnels in Sicht.
Die Meinung von Ute Brucker. Und damit zur deutschen Politik, bei der heute einer dieser Tage war, an denen klar wird, es gibt Wichtigeres als Parteitaktik, Wahlkampfreden oder Koalitionsdebatten. Kevin Kühnert tritt als SPD-Generalsekretär zurück. und begründet diesen Schritt mit gesundheitlichen Problemen. Er brauche jetzt Energie für seine Genesung, schrieb er in einem öffentlichen Brief. Damit zieht sich der Mann zurück, der genau jetzt eigentlich die Strategie seiner Partei für die Bundestagswahl im kommenden Jahr ausarbeiten sollte. Doch ein Nachfolger steht offenbar auch schon fest. Es soll der SPD-Bundestagsfraktionsvize Matthias Miersch werden. Aus Berlin, Frank Jahn.
In diesem Brief an die Genossinnen und Genossen teilt Kevin Kühnert seinen Rückzug als SPD-Generalsekretär mit. Er könne nicht mit der nötigen Energie in den Wahlkampf zur Bundestagswahl gehen, weil, so schreibt er, ich leider nicht gesund bin. Mit Kühnert geht der Wahlkampfmanager nach den schlechten Wahlergebnissen in Sachsen und Thüringen und dem knappen Abschneiden in Brandenburg. Die SPD-Spitze habe er vor wenigen Tagen informiert, so Kühnert.
Ich nehme die Entscheidung, die unser Generalsekretär und Freund Kevin Kühnert für sich getroffen hat, mit Bestürzung, aber auch mit größtem Respekt entgegen. Mein Weg an die Parteispitze und auch meine Arbeit in dieser Position war von einer sehr, sehr engen und sehr vertrauensvollen Arbeit mit Kevin Kühnert geprägt.
Der 35-jährige Kühnert gilt als eines der größten Politiktalente der SPD, trieb sie schon als Juso-Chef an.
Wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal. Und ich sehe im Moment nicht, dass wir Strategien fahren, bei denen noch was übrig bleibt.
Kühnert war seit 2021 Generalsekretär. In der SPD ist er oft angeeckt. Wollte Scholz nicht als Parteichef. Bei der Abkehr von Hartz IV hin zum Bürgergeld zog er die Strippen mit. Die Konkurrenz schonte Kühnert auch nicht. Geachtet ist er dennoch auch dort.
Er ist ein verdammt ehrlicher Politiker. Es hat Spaß gemacht, auch mit ihm zusammenzuarbeiten. Und unsere Leidenschaft Fußball hat vieles einfacher gemacht. Ich wünsche ihm alles Gute und vor allem vollständige Genesung.
Der Nachfolger steht wohl schon fest. Matthias Miersch soll kommissarisch für Kühnert eingewechselt werden, heißt es aus Parteikreisen. Die SPD-Chefs hätten den 55-jährigen Fraktionsvize vorgeschlagen. Der Parteilinke gilt als bestens vernetzter und erfahrener Stratege mit Wirtschaftskompetenz. Günstige Voraussetzungen als Schlüsselfigur im Wahlkampf.
Es gilt da, die Glaubwürdigkeit der SPD zu erhöhen und insbesondere die Schlagkraft der SPD zu erhöhen und auch die Kompetenzwerte der SPD wieder zu erhöhen, den Kanzler in ein besseres Licht zu rücken, als es zuletzt der Fall war.
Morgen wollen sie den neuen Generalsekretär offiziell benennen. Die Partei macht Tempo. Für Kevin Kühnert werde immer eine Tür offen stehen, betonen sie. Wir sehen uns, schreibt der zum Schluss.
Und dazu jetzt Oliver Sallert in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Oliver, wie schwer trifft die SPD dieser Rückzug von Kevin Kühnert ein Jahr vor der Bundestagswahl?
Ja, das war schon ein Schlag für die SPD, für die meisten Parteimitglieder. Sicherlich auch ein großer Schock, der völlig unvorbereitet kam. Kevin Kühnert ist eine der wichtigsten Stimmen der Partei, einer, der die Partei über die letzten Jahre wirklich maßgeblich geprägt hat, der als Generalsekretär sehr präsent war und in dieser Funktion natürlich auch für den Wahlkampf zuständig ist. Sein Wegfall, also von so einer Schlüsselposition ein Jahr vor der Bundestagswahl, ist deswegen auch bedeutend. Und deswegen muss jetzt auch schnell gehen in der Parteiführung. Es darf nicht so viel Zeit verloren werden. Heute Abend hat man sich deswegen auch auf den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Matthias Miersch verständigt, wie wir es gerade im Beitrag gehört haben. Der Name war dann auch wenig überraschend heute Abend noch durchgesickert. Morgen am frühen Nachmittag soll er offiziell vorgestellt werden und dann eben erstmal kommissarisch das Amt übernehmen. Er könnte dann auf einem kommenden Parteitag dann auch offiziell ins Amt gewählt werden.
Ja, was ist denn vom potenziellen Nachfolger Matthias Miersch dann zu erwarten?
Ja, er gilt wie sein Vorgänger Kühnert als einer der führenden Parteilinken, ist beliebt in der Fraktion, aber eben auch sehr erfahren. Er ist seit fast 20 Jahren Bundestagsabgeordneter, seit 2016 auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender, also schon lange im engeren Führungskreis und gilt auch als breit vernetzt. Und das war der Parteiführung auch wichtig, damit er sofort loslegen kann in seiner neuen Aufgabe. Wichtig war auch seine inhaltliche Expertise in den wichtigen Themen wie Industriepolitik, Klima. Mir steht aber auch für typische SPD-Themen wie soziale Gerechtigkeit und er ist eben auch noch in allen anderen Themen sprechfähig, was wiederum eine Kernkompetenz für seine neue Funktion dann als Generalsekretär ist. Also die Entscheidung für Miersch ist dann auch eben eine Entscheidung für einen erfahrenen Kopf ein Jahr vor der Bundestagswahl. Und mit Blick auf die Umfragewerte ist das sicherlich auch eine schwierige Aufgabe, die da auf ihn wartet.
Oliver, vielen Dank für die Informationen nach Berlin. Es sind nicht einfach nur große Steine im Weltraum. Asteroide können der Erde unter Umständen gefährlich werden. So gilt ein Einschlag vor rund 66 Millionen Jahren als hauptverantwortlich für das Aussterben der Dinosaurier und vieler anderer Lebewesen. Wie aber ließe sich so ein potenziell katastrophaler Treffer verhindern? Wie könnte man Asteroiden eventuell von einem Kollisionskurs abbringen? Vor 2 Jahren hatte die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA absichtlich eine Sonde mit einem Asteroiden kollidieren lassen. Nun schickte heute die europäische Raumfahrtagentur ESA die in Deutschland gebaute Sonde Hera hinterher, um zu untersuchen, was jenes spektakuläre US-Experiment gebracht hat. Janosch Keresti und Annalena Borchardt.
2, 1, Ignition.
10.52 Uhr Ortszeit in Cape Canaveral, Florida. Erfolgreicher Start der Hera-Mission. Die Falcon 9-Rakete steigt durch die graue Wolkendecke. An Bord ein Satellitensystem mit modernster Technik zur Untersuchung von Asteroiden. Zusammengebaut in Bremen beim Raumfahrtunternehmen OHB. Ingenieur Stefan Vogt leitet hier das Projekt. Seine Missionen bisher haben die Umlaufbahn der Erde nie verlassen.
Jetzt mal von der Erde wegzufliegen, das hatte schon seinen besonderen Reiz. Also ich bin super glücklich, dass das geklappt hat. Und ich glaube, dass ich hier auch für viele Teammitglieder spreche. Es ist, glaube ich, für alle in ihrer Laufbahn schon was Besonderes, jetzt an dieser Mission mitgearbeitet zu haben.
Ziel ist dieses Asteroidenpaar. Der kleinere wurde bei der DART-Mission vor 2 Jahren mit einer kühlschrankgroßen Sonde beschossen. Das hat seine Flugbahn verändert. So viel kann man von der Erde aus schon sagen. Hera soll aber deutlich mehr herausfinden.
Jetzt sind natürlich alle sehr gespannt, was finden wir davor. Ne? Wir haben vor 4 Jahren sind wir angetreten, hieß es, wir wollen den Krater genauer untersuchen. Jetzt fragt man sich, finden wir überhaupt einen Krater vor oder hat sich womöglich die Gestalt komplett verändert?
Wenn Hera die Asteroiden erreicht, schickt die Sonde 2 Minisatelliten los, so groß wie Schuhkartons. Sie sollen ganz nah an der Oberfläche der Asteroiden Videoaufnahmen machen. Feinste Messinstrumente können zudem das Gestein durchleuchten, Beschaffenheit und Stabilität bestimmen.
Es gibt viele Fragen zu beantworten, um zu verstehen, was damals bei diesem Dart Impact tatsächlich geschehen ist. Und die Augen sind auf uns gerichtet. Und ich bin mir sicher, auch seitens der NASA.
Die Raumfahrttechnik Made in Germany muss sich beweisen. 2 Jahre dauert die Reise. Gesteuert wird die Hera-Mission aus Darmstadt vom Europäischen Raumflugkontrollzentrum.
Am Schutz vor Asteroiden wird also gearbeitet. Carsten, aber was kann denn morgen sonst so vom Himmel fallen?
Ach, wie immer eine ganze Menge, aber ganz aktuell fällt vor allem wunderschönes Polarlicht vom Himmel. Sehr schön zu sehen im Norden Deutschlands, überall da, wo es jetzt klar ist, wie hier dieses Foto von heute Abend von der Ostseeküste beweist. Jetzt springe ich aber mal ganz weit weg und zwar oberhalb vom Atlantik und wir schauen mit Hilfe des Wettersatelliten auf diesen Hurricane, auf diesen tropischen Wirbelsturm, das ist Kirk. Besser gesagt, das war ein Hurricane, der wurde heute degradiert zu einem außertropischen Sturmtief, was immer noch ziemlich kräftig ist. Und dieses Ding wird als erster Herbststurm in 3 Tagen am Donnerstag bei uns in Deutschland ankommen. Auf diesem Satellitenfilm gibt es aber, und zwar hier im Golf von Mexiko, noch einen weiteren Hurricane. Und der hat heute in den letzten Stunden Geschichte geschrieben. Der hat sich nämlich intensiviert, und zwar von einem der Stufe 1 zu einem der Stufe 5 innerhalb von nur 18 Stunden. Das ist wirklich fast Rekord. Nur Wilma im Jahre 2005 war noch schneller. Das hat damals nur 12 Stunden gedauert. Und wir reden hier bei diesem Stufenwechsel von 1 zu 5 um eine Windgeschwindigkeitszunahme von mehr als 100 Kilometer pro Stunde. Und der wird am Mittwoch in Florida ankommen als extrem gefährlicher Hurricane. Jetzt zu unserem Wetter nach Deutschland, was bei uns gerade ankommt und was vom Himmel fällt, das sind Regentropfen. Und zwar aus Südwesten zum Teil stärkere Schauer, zum Teil auch mit kurzen Gewittern. Das Ganze verschwindet morgen Vormittag im Norden. Dann gibt es am Vormittag mal längere trockene Phasen. Im Südosten auch durchaus längere Zeit Sonnenschein. Am Nachmittag und Abend kommt dann der nächste Regen hier hinterher. Die Temperaturen nachts gehen zurück auf 9 bis 16 Grad. Tagsüber unter diesen Regenwolken im Südwesten dann maximal 16 bis 17 Grad hier. Wärmer wird es im Südosten bei Sonnenschein 20 bis 25 Grad. Die weiteren Aussichten sehen herbstlich, sehen durchwachsen aus. Am Mittwochnachmittagabend kommen dicke Regenwolken. Das sind die Vorläufer von diesem ehemaligen Hurricane Kirk. Das von diesem Sturmtief kommen hier die ersten Regenwolken an. In der Nacht zum Donnerstag regnet es weiter. Am Donnerstag haben wir dann vor allem im Süden unseres Landes auch noch Sturmtief. Sturmböen dabei und dann bei Temperaturen von 16 bis 20 Grad.
Oh, da kommt einiges her vom Himmel runter. Vielen Dank, Carsten, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute an diesem besonderen Tag. Dazu passend folgt hier im Ersten jetzt die Dokumentation 7. Oktober, Krieg ohne Ende. Und morgen begrüßt Sie dann Julian Jaricka-Senn an dieser Stelle. Ihnen allen, auch im Namen unseres Teams in Tel Aviv, noch einen schönen Abend. Tschüss und ja, bleiben Sie zuversichtlich.